Herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus der Serie Logistikkarrieren, über die man spricht, dem Karrieretalk für Logistiker und Supply Chain Manager. Ja, auch in diesem Karrieretalk geht es wieder um die drei Wörter, die die ersten Podcast-Episoden dieses Jahres ganz besonders prägen: Transformation, Leadership, Karriere. Immer verbunden mit der Frage, welche Leadership-Charakteristika muss ich für meine Karriereentwicklung beherrschen, um notwendige Transformationen aktiv zu gestalten. Aber für welche Führungskräfte ist diese Fragestellung relevant? Betrifft dies nur diejenigen, die in ihrem Büro oder Homeoffice sitzen, oder ist das auch ein Thema für Führungskräfte, die dort tätig sind, wo die tatsächliche operative Logistikmusik gespielt wird? Selbstverständlich ist diese Frage für alle Führungskräfte relevant, auch für diejenigen, die häufig unter dem Radar agieren, aber letztendlich für erfolgreiche Logistikprozesse stehen, also Führungskräfte und Mitarbeitende auf dem Shopfloor. Aber was bedeutet dies jetzt konkret? Das versuche ich in dieser Episode im Rahmen eines Gesprächs mit einem ganz besonderen Gast herauszufinden. Ich freue mich ganz besonders auf Alex Barber. Alex ist Inhaberin und Geschäftsführerin der von ihr gegründeten Shift Changers GmbH. Hallo Alex, ich freue mich außerordentlich, dich heute als Gast und natürlich auch als anerkannte Gesprächspartnerin im Karrieretalk begrüßen zu dürfen, und sag einfach nochmal ganz offiziell herzlich willkommen im Karrieretalk, Alex.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr gerne. Zu Beginn, wie sich das gehört, wie man das üblicherweise so macht als Gastgeber, möchte ich dich bzw. auch deinen beruflichen Werdegang ganz kurz vorstellen. Du hast, wie so viele, zunächst mit einem Studium begonnen, nämlich einen Bachelor im Bereich Business Administration, ich glaube in Mannheim. Mhm. Anschließend erfolgte dann Masterstudium im International Management und ein Master, glaube ich, sogar noch im Bereich Logistics und Supply Chain. Und während der Studienzeit hast du schon mal in die Bereiche Supply Chain Management und Consulting hineingeschnuppert. Da komme ich dann später nochmal drauf zurück. Und dann von 2016 an warst du bei Beiersdorf tätig und hast Operational Logistics Erfahrung, ich habe das mal für mich so aufgeschrieben, Round the World gesammelt.
Ja.
Denn der Einstieg erfolgte als Supply Chain Trainee in Berlin, in Hamburg und in Durban, Südafrika. Und dann warst du von 2018 an in zwei unterschiedlichen Bereichen als Operations Team Leader in Madrid tätig. Mhm. Zuletzt mit einer erweiterten Verantwortung mit 6 Direct Reports und 30 Indirect Reports. Und anschließend führte dich dann der Weg, nachdem Round the World zu Ende war, wieder nach Deutschland zurück, in die Automobilbranche, genauer gesagt zu Tesla, zum damals neuen oder geplanten Werk nach Brandenburg. Dort warst du für Assembly Material Supply, also die ganzen typischen Themen, Prozesse, Systeme, Operations, und auch fürs Recruiting zuständig, hast dann aber nach relativ kurzer Zeit gemerkt, nee, das ist doch nicht so mein Ding, oder die Entscheidung war vielleicht doch nicht so ganz richtig. Und dann hast du einen für deinen weiteren Weg ganz entscheidenden Schritt oder eher Entscheidung getroffen, 2021 dann nämlich den Weg in die Selbstständigkeit, zunächst als freiberufliche Trainerin, Coach und Beraterin, und im November 2022 bist du dann sozusagen zur Kollegin geworden und hast deinen eigenen Podcast gestartet, Sichtwechsel, Schichtwechsel. Auch sehr, sehr interessant und spannend, kann man auch eine Menge von lernen, möchte ich an dieser Stelle schon mal empfehlen. Und im Juli 2024 wurde dann aus der Einzelunternehmerin und Frontline Sidekicks, glaube ich, war so der Name, ja, die Beratung Shift Changers, ein Beratungs- und Trainingsunternehmen für Personal- und Organisationsentwicklung. Fokus Produktion und Logistik, aber auch mit einem klaren Blick auf gewerbliche Mitarbeitende und Führungskräfte auf dem Shopfloor. Und da steht die Alex heute. Ich hoffe, ich habe das alles so in der Kürze und Schnelle zusammengefasst, denn das war ja doch
Ja.
schon sehr beeindruckend vom Werdegang her.
Dankeschön. Nee, aber hast du alles richtig zusammengefasst?
Ja, super. Ja, ich würde heute gerne mit dir zum einen natürlich über deinen beruflichen Werdegang, deine Erfahrungen, aber natürlich auch auf deine ganz persönliche Sichtweise zum Thema Leadership auf dem Shopfloor sprechen, denn das ist ja sozusagen zu deiner Leidenschaft geworden. Wir sind ja noch nicht so ganz tief ins Jahr vorgedrungen, eigentlich ja noch so ganz am Anfang. Deswegen gleich mal zu Beginn so die Frage mit einem kleinen Rückblick. Was waren denn so für dich die wichtigsten Erkenntnisse aus 2024, aus deiner persönlichen Arbeit, aus deiner Beratung, aus den Trainings, die dir für 2025 so wichtige Impulse geliefert haben, um sozusagen, ich drück's mal jetzt so aus, deine Kunden auch fit für die Zukunft auf dem Shopfloor zu machen?
Ja, das ist eine gute Frage und tatsächlich kann ich schon sehr präzise sagen, was genau das eine Learning war für mich
Okay,
letztes
super.
Jahr, weil ich tatsächlich dieses Jahr auch meine Beratung und mein Unternehmen danach ausgerichtet habe oder ausrichten werde.
Ja.
Und zwar hattest du ja gesagt, dass ich als Freiberuflerin und als Trainerin angefangen habe und vor allem als Führungskräftetrainerin. Und während dieser Zeit ist mir einfach aufgefallen, dass es nicht nur darum geht, die Menschen in der Produktion und die Führungskräfte zu entwickeln, denn es gehört halt auch eine
Ja.
Organisationsentwicklung mit dazu. Und ich habe halt gemerkt, und es ist in den Trainings immer wieder aufgekommen und auch, ich sage jetzt mal, wie so aufgestoßen, dass ja, einige der Trainings halt nicht den Effekt haben werden, den sie vielleicht haben könnten. Ja, die Mitarbeitenden und Führungskräfte können jetzt, also ich gebe jetzt mal ein Beispiel, ich kann noch so viel Feedback-Training, Kommunikationstraining machen. Wenn ich aber 45 Mitarbeitende in drei Schichten führe, komplett am Feuerlöschen bin und im operativen Tagesgeschäft drin bin, dann kann ich mein das Gelernte auch gar nicht anwenden. Und dann ist das wie
Ja.
so eine Excel-Schulung machen, ohne jemals Excel zu verwenden. Und dann hat man wieder alles vergessen. Und dann kann das Training noch so toll gewesen sein. Es ist einfach nicht integrierbar in den Alltag. Und das liegt nicht unbedingt daran, dass das Training vielleicht nicht praxisnah genug war, sondern es liegt daran, dass sich vielleicht auch die Rolle ändern muss der Führungskraft und dass es da vielleicht auch Unterstützung braucht, dass es vielleicht keinen Sinn macht, 45 Mitarbeitende zu führen über drei Schichten, dass es auch eher so ist, dass vielleicht dieses ganze hierarchische Denken, was ja immer noch sehr, sehr verankert ist, in der Produktion und Logistik, dass eben die Mitarbeitenden nur ausführen und die Führungskräfte sozusagen Denk- und Entscheidung treffen, dass
Ja.
das heutzutage auch so auf dem Niveau keinen Sinn mehr macht. Und für mich war einfach klar, so reine Trainings werden nicht den Effekt haben, den sie haben könnten, wenn sich auch nicht die Organisation und die Verantwortlichkeiten und die Kommunikationsstrukturen und natürlich auch die Kultur da einher auch mitentwickelt.
Ja, super. Ich denke, dass ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, auch ein Thema, was ich im Laufe meiner beruflichen Jahre so eigentlich auch nur unterstreichen kann und was aber auch zeigt, warum wir eigentlich heute auch zusammen sind, weil es geht auch um Leadership oder nicht auch, sondern definitiv um Leadership und um Organisation und was es eigentlich für erfolgreiches Leadership auch auf dem Shopfloor eigentlich wichtig. Da gehen wir gerne gleich noch mal drauf ein. Jetzt möchte ich gerne mal nach dem Rückblick von 24 auf 25 ganz weit zurückgehen, nämlich zu der Alex am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn. Du hast ja bereits, ich hatte es vorhin erwähnt, während des Studiums schon aktive Berührungspunkte zur Logistik bekommen. War das bei dir eigentlich gezielt oder wie bei so vielen eigentlich eher Zufall? Ja, mal gucken, was Logistik so ist. Ist so die Einstiegsfrage und die Ergänzungsfrage ist dann sozusagen, wann hatte ich eigentlich das Interesse, an Logistik so richtig gepackt, dass du gesagt hast, so, das ist aber jetzt auch wirklich mein Ding?
Also es war so eine Kombination von beidem. So ein bisschen Zufall ist immer mit dabei. Also ich hatte in meinem Bachelorstudium, was ja ganz normal Betriebswirtschaftslehre war, nicht die Möglichkeit, Kurse zu wählen. Wir hatten ein
Ja.
sehr fixes Curriculum. Und es gab aber ein Auslandssemester. Und in dem Auslandssemester, dadurch, dass hier jeder woanders hinging, hatten wir freie Wahl. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe meine Kurse danach gewählt, sodass ich montags und freitags frei habe, sodass ich sozusagen meine Zeit im Auslandssemester nutzen konnte und nur von dienstags bis donnerstags da war. Und da hat mir der Kurs Operations Management oder so ähnlich hieß das damals,
Ja.
ja, gut gefallen, gut in den Stundenplan gepasst. Und da hatte ich dann einfach das Glück, dass ich eine sehr gute Professorin hatte, die unfassbar praxisnah war. Und eine der Gruppenaufgaben, die wir dann über das Semester verteilt hatten, war: Geht einfach in den Supermarkt und sagt mir, wo ist denn eigentlich das Produkt, egal welches Produkt ihr euch aussucht, wie ist es da hingekommen? Wo kommt es her? Wie? Und
Okay.
das war dann für mich einfach so, oh cool, okay, ich habe mich schon immer gewundert, wo das alles herkommt, was hier im Supermarkt eigentlich ist. Und ich war auch als Kind immer so, ich habe geliebt diese ganzen Galileo, wie wird es hergestellt, wo kommt es her,
Ja.
zu schauen. Und das hat mir total gut gefallen. Dann sind wir sozusagen die komplette Supply Chain durchgegangen. Und wenn ich mich recht erinnere, war unser Produkt tatsächlich einfach so ein Algen oder wie heißt das, Seaweed, weil es war in Thailand damals so sowas in
Okay.
der Richtung. Und ja, ich fand es einfach super toll und es hat total mein Interesse geweckt. Und dann war für mich im Bachelor eigentlich durch diesen Kurs klar, ich finde es total interessant, wo die Dinge herkommen und das Supply Chain Management interessiert mich. Und dann wollte ich einfach durch, ja, das ist die Theorie, aber mit Praktika dann halt herausfinden, interessiert mich eigentlich die Supply Chain, also wirklich die
Ja.
Wertschöpfungskette, nur aber
Ja.
in unterschiedlichen Branchen, also das Produkt ist mir sozusagen egal, oder
Ja.
interessiert mich die Logistikbranche?
Ja.
Und dann war ich sozusagen bei Ferrero damals in der Supply Chain und habe eigentlich ja Materialdisposition gemacht, LKWs beladen und die dann an die Länder verteilt. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, wo in der Supply Chain ich mich befinde. Weiß man ja als Praktikant am
Ja.
Anfang gar nicht. Und das habe ich erst so später erfahren und durfte in dem Zusammenhang auch ein super hochautomatisiertes Hochregallager kennenlernen, was eins der größten tatsächlich ist in Europa. Und als ich damals nach Hause kam nach diesem Besuch, habe ich, glaube ich, eine Stunde lang über dieses Lager geredet. Und dann meinte mein damaliger Freund auch zu mir: Du, ich glaube, das gefällt dir. So, du hast gerade eine
Ja.
Stunde über ein Lager geredet und
Ja.
das war tatsächlich so der Moment, wo ich sagte, okay, das interessiert mich auf jeden Fall. Und ja, dann war ich in der Beratung und habe mir da nochmal die Logistikbranche angeguckt und habe ich gemerkt, nee, es ist nicht die Branche, es muss nicht unbedingt das sein, aber mir ist eigentlich egal, welches Produkt es ist, nur wie es von A nach B geht und wie das alles dahin kommt. Das war so der
Ja.
Moment, ja.
Ja. Ja, und das zeigt mal wieder, manchmal braucht man nur den richtigen Anstoß, und der kommt manchmal durch Menschen, die einen für irgendwas begeistern können. Ist auch wieder so ein typisches Beispiel.
Total.
Springen wir mal ein Stückchen weiter zum Thema Beiersdorf. Dort hast du ja sicherlich mit dem Einstieg bei Beiersdorf einen sehr positiven Einstieg auch in die industriellen Logistikprozesse gewinnen können und konntest auch relativ schnell Führungsverantwortung übernehmen, dann ergänzt, egal wie man das jetzt nun einordnet, durch die Erfahrungen, die du auch bei Tesla gewinnen konntest. Und das war ja jetzt so ein typischer erste Schritte mit richtig guten Erfahrungen im, nennen wir es mal, industriellen oder FMCG-Umfeld, aber überall im Bereich Supply Chain Management. Und dann aber der Weg in die Selbstständigkeit. Warum so schnell, sage ich jetzt einfach mal, warum so schnell den Weg in die Selbstständigkeit? Was hat dich da so angetrieben?
Also ich glaube, einmal hatte ich schon immer so diese intrinsische Motivation, ich würde gerne in irgendwas mal Experte sein. So
Okay.
grundsätzlich, anstatt Generalist, ich bin jemand, der sich in irgendwie so ein Thema mal so komplett rein erarbeiten kann. Und das macht mir halt auch Spaß. Das war mal immer so im Hintergrund. Und ich habe schon immer mal gesagt, irgendwann würde ich gern mein eigener Chef sein oder Chefin, wie auch immer. Das waren so Sachen, die in mir schon immer drin waren. Aber ich habe nie gedacht, worin soll ich denn Expertin sein? Ich habe ja gar keine Berufserfahrung. Ich habe ja keine Ahnung von gar nichts. Ne? Ich sage jetzt mal am Anfang, wenn man aus dem Studium kommt, man kennt alles so ein bisschen, aber nicht so wirklich. Ich habe gesagt, ich muss jetzt erstmal irgendwie was lernen.
Ja.
Und so ein Supply Chain Trainee sorgt ja eigentlich auch eher dafür, dass man so ein bisschen was von allem weiß, aber nicht so wirklich. Und während meiner Zeit, als ich dann vor allem auch Führungskraft geworden bin, damals bei Beiersdorf, ja, sind mir halt viele Dinge aufgefallen. Also ich sage jetzt mal, und das ist wirklich nicht unternehmensspezifisch, sondern das sind auch viele Dinge, die ich jetzt im Nachhinein in ganz vielen anderen Unternehmen auch gesehen habe. Ja, einfach so ja, ich sag jetzt mal Zweiklassengesellschaft, die halt leider
Okay.
existiert, ne? So dieses
Ja.
Blue-Collar, White-Collar-Büro, Management auf der Fläche. Also ich habe immer gemerkt, es hatte so dieses Gefühl, die gegen wir und ich hatte auch das Gefühl, dass ich sehr anders geführt habe. Warum sage
Okay.
ich anders geführt? Weil ich eben nicht die Ingenieurin bin oder die fachliche Expertise mitgebracht habe, dafür, dass ich so schnell Führungskraft geworden bin. Also viele meiner Kollegen, ich war die Einzige, die entweder nicht Ingenieurin war oder nicht direkt sich an den Anlagen gearbeitet hatte davor.
Okay, ja.
Das heißt, mir hat diese fachliche Expertise gefehlt und dadurch, das habe ich kompensiert, indem ich halt sozusagen meine Mitarbeiter ins Boot geholt habe. Gesagt, ihr seid die Experten in eurem Bereich, was würdet ihr denn machen? Und ich habe halt ja, gemerkt, dass das sehr gut funktioniert hat. Ich bin am Anfang tatsächlich auch erstmal auf, wie soll ich sagen, verdutzte Gesichter gestoßen, die gesagt haben, hä, das ist doch deine Aufgabe als Führungskraft oder warum
Ja.
fragst du uns? Aber nach und nach haben die schon gemerkt, ah, okay, stimmt, ja, wir wissen das eigentlich und wir könnten ja vielleicht das machen. Und da habe ich halt einfach gemerkt, dass meine Kollegen das halt nicht so wirklich gemacht haben. Das war eigentlich immer so eine Ansage und ja, das ist mir halt einfach aufgefallen und gleichzeitig die Tatsache, dass man als Führungskraft mit so einer hohen Anzahl an Mitarbeitenden auf dem Shopfloor sehr alleine gelassen wird. Ja, also keine Unterstützung. Was bedeutet es überhaupt mal, so ein Mitarbeitergespräch zu führen? Das wurde mal vielleicht mit einem selber geführt als Mitarbeiter und dann heißt es jetzt, mach das mit deinen 30 Leuten so in die Richtung.
Ja.
Oder wie man mit Konflikten umgeht. Und das waren halt so Themen, für die ich immer wieder so ein bisschen gekämpft habe und ich nicht sehr viel Gehör gefunden hatte. Und am Anfang dachte ich, okay, das ist vielleicht nur in meinem Unternehmen so. Dann habe ich mich aber links und rechts umgehört, habe gemerkt, okay, bei anderen ist das auch so. Und als ich dann damals bei Tesla war, das war auch so ein bisschen der Grund, ich habe gesagt, okay, vielleicht ist das nur bei mir so, ich muss ja noch was anderes sehen, ich habe ja nur in einem Unternehmen gearbeitet. Habe ich gesehen, dass es da auch Herausforderungen gab, nicht die gleichen, ja, also zum Beispiel bei Tesla ist es auch so eine der positiven Dinge, man kann ja denken, was man glaubt, aber eine der positiven Dinge ist wirklich so diese auf Augenhöhe und dass egal ist, was man studiert hat oder was es ist, Hauptsache du hast Bock, so sage ich jetzt mal, und bist motiviert,
Ja.
das ist da schon ein bisschen anders als vielleicht in einem klassischen deutschen Unternehmen, aber es ist trotzdem so, dass vielleicht ein Schichtleiter irgendwie 60 Mitarbeiter führt. Ne? Und wie soll das denn möglich sein? Also es wird irgendwie kein Fokus auf Führung gesetzt und Unterstützung dieser Führungskräfte. Und ich habe mich ganz am Anfang tatsächlich auf andere Beratungen und Trainingsunternehmen beworben und gesagt, hey, ich sehe, da ist irgendwie eine Marktlücke. Ich habe mich weitergebildet mit Coaching-Ausbildung, Mediatoren-Ausbildung, Leadership-Training, was auch immer es war. Und habe gesagt, ich würde das gerne in dieser Industrie machen. Und ich habe nur Absagen bekommen. Also es hat sich keiner dafür
Interessant.
interessiert. Und am Ende habe ich dann auch parallel bei LinkedIn ein bisschen gepostet, aber eigentlich nur, weil ich gerne mein Wissen und das war noch im Angestelltenverhältnis so raustragen wollte und habe gemerkt, da reagieren Leute drauf und ich finde es spannend. Und auf einmal war ich bei einem Podcast eingeladen und zu einer Keynote. Und ja, dann habe ich gemerkt, okay, da ist was. Und wenn das keiner machen will, dann mache ich das halt und ich versuche es. Und das Risiko. Alle sagen immer, das war so mutig, aber ich sehe das gar nicht als ein sehr hohes Risiko, weil ich weiß, dass ich sehr mit meinem Werdegang sehr gut ausgebildet war. Und wenn das jetzt nach 6 Monaten nicht geklappt hätte, dann hätte ich mich auch locker wieder einstellen lassen können. Ich weiß, es werden immer händeringend Shopfloor-Führungskräfte gesucht, vor allem
Richtig, ja.
Frauen, sage ich auch noch mal, ja,
Ja.
dazu, weil es halt auch sehr wenige gibt. Das heißt, für mich war das gar nicht so ein großes Risiko. Ich probiere es einfach mal. Und ich scheine da halt irgendwie einen wunden Punkt getroffen zu haben.
Ja. Ja, wunderbar. Ja, wirklich ein Thema, was viele Jahre wirklich, ja, ich will nicht sagen, untergegangen ist. Noch nicht mal, man kann gar nicht sagen, untergegangen. Es war einfach noch gar nicht auf dem Tisch. Und was nicht
Ja,
auf dem
genau.
Tisch ist, kann auch nicht untergehen. Das ist einfach so, ja, muss halt so gemacht werden, sag ich mal. Das ist auch so ein Punkt. Warum jetzt oder andersherum, ich setze nochmal da an, wie es dann jetzt zu Shift Changers kam und aus welchem Grund und so, da bist du schon kurz drauf eingegangen. Wir haben jetzt mal so ein bisschen deinen Weg beleuchtet und deine Motivation dahinter. Das ist insbesondere ja auch aus den Karriereaspekten heraus wichtig und ich weiß, viele, viele beschäftigen sich auch mit dem Thema, ach, eigentlich würde ich auch mal gerne die Selbstständigkeit versuchen und mal das, was ich eigentlich an Erfahrung und Wissen gesammelt habe, mal auf einen anderen Weg an Mann und Frau bringen. Insofern ist das ganz gut und danke da nochmal für deine Erfahrungen auf dem Weg in die Selbstständigkeit und die Motivation. Und ich denke, man braucht einfach ja nicht nur Motivation, sondern auch, ich sag mal, Mut und Durchhaltevermögen und ja, und das, was man daraus lernt, das ist auch meine Erfahrung nach über 20 Jahren Selbstständigkeit, das, was man darauf lernt, immer in jeder Phase, da auch wieder den nächsten Schritt zu tun. Ich denke, das sind so die wichtigsten Aspekte, oder?
Ja, definitiv. Also was du gesagt hast, dranbleiben auch, ne? Also vielleicht den Mut, den ersten Schritt zu machen, aber dann halt auch nicht aufzugeben und wirklich dran zu bleiben, würde ich auch auf jeden Fall unterschreiben. Und halt auch, und das ist mir aufgefallen, auch Spaß an dem Weg zu haben. Also das ist nicht, ich habe, glaube ich, und ich meine, ich habe ja auch sehr intensiv und in sehr tollen Unternehmen gearbeitet, mit wo ich unfassbar viel gelernt habe, aber ich habe trotzdem nicht so viel gelernt, wie ich in den 3, 4 Jahren Selbstständigkeit, in denen ich bin, gelernt habe. Das ist ein Wissen, was ich erst so im Nachhinein gemerkt habe, was ich mir da eigentlich angeeignet habe. Und das Lustige ist ja, dass ich trotzdem Expertin und Generalistin zugleich bin, weil ich ja Expertin in meinem Thema bin, aber ich muss trotzdem alle Themen meines Unternehmens machen.
Ja,
Und
richtig.
das ist total spannend auch.
Ja, das glaube ich. Du hast ja jetzt schon so ein bisschen auch erklärt, wieso, ich sage jetzt mal, für dich das Thema Leadership und Shopfloor entstanden ist. Aber vielleicht können wir da noch mal ein bisschen intensiver drauf eingehen. Und sozusagen mal den Weg auf den Shopfloor gehen oder so wie sich das von der Vergangenheit, so würde ich es mal durchaus bezeichnen, entwickelt hat. Denn als ich in den 90er Jahren in die Logistik kam und da mir so die operativen Leiter von damals immer noch den klassischen Logistikhallen, Degern und Logistikzentren immer gesagt, hier wird geführt nach Ansage. Wenn ich so auf dieses Thema Führung mal angesprochen habe oder wie die Dinge da funktionieren und die Menschen miteinander umgehen, hieß es immer, hier gibt es klare Zeitfenster und die setzt der Kunde. Der Kunde hat Qualitätsanforderungen und die haben wir zu erfüllen. Also gibt es auch klare Prozesse, an die hat sich jeder zu halten, weil ansonsten stimmen die Kennzahlen nicht. Ergebnis, hier gibt es keine Zeit für irgendwelche Diskussionen. Hier ist Führung ganz einfach. Hier wird gemacht, was gemacht werden muss, nach Ansage. Das ist so im Einstieg. Das war ja noch so in den 90er Jahren, wie gesagt. Was hat sich so bis heute geändert oder was war so der Ausgangspunkt, dass das Thema Leadership jetzt auch auf dem Shopfloor, in Logistikzentren, wie auch immer, einen anderen Fokus bekommen hat?
Ja, also ich glaube, da hat sich einiges verändert. Also ich sage jetzt mal, also erstmal, es gibt immer noch viele Unternehmen, die genauso auch heute führen. Also es ist nicht so, dass es nicht, dass es komplett weg ist. Das ist ja genau das, wo ich glaube, da braucht es eine Veränderung. Warum braucht es eine Veränderung ist, weil man halt früher, ja, man hat immer noch die sehr klaren Prozesse, aber es geht ja auch darum, dass sich alles viel schneller entwickelt und man muss sozusagen die Prozesse kontinuierlich verbessern. Und die Prozesse verändern sich ja jetzt auch aufgrund von Digitalisierung oder aufgrund von Automatisierungen so viel schneller und so viel mehr. Und man will ja immer, ne, wenn man halt nichts macht, dann steht man und irgendwann und dann stagniert man. Und in dem Moment, wo man stagniert, wird man nicht mehr zukunftsfähig und dann stagniert das ganze Unternehmen. Und das braucht es halt ganz, ganz dringend auf dem Shopfloor. Und das ist das, wo es wichtig ist, dass es eben nicht nach Ansage ist. Weil natürlich ist immer noch ein sehr großer Anteil von der Arbeit. Das sind die Prozesse, das sind die Regeln, Sicherheit, Qualität, Themen, die eingehalten werden muss. Aber wenn es ums Thema Weiterentwicklung geht und darum geht, wie können wir die Prozesse denn verbessern? Wie kann es denn anders aussehen? Oder wir haben hier eine neue Anlage, wie können wir die irgendwie verbessern, dass die besser fährt? Das ist das, wo es viel mehr Einbindung braucht von den Mitarbeitenden, weil da die Prozesse sind so viel komplexer geworden und so viel Veränderung, dass eben eine Führungskraft, die vielleicht vor 5, 10, 15 Jahren mal an dieser Anlage war. Die Anlage sieht heute gar nicht mehr so aus. Ja, ich rede jetzt von der Produktion, aber so ist auch in der Logistik. Die Prozesse haben sich ja auch geändert. Und ich sehe viel zum Beispiel, ne, dann gibt es irgendwie Handscanner, dann gibt es irgendwie Pick by Voice oder keine Ahnung, was es da alles für digitalisierte Tools gibt, was für automatisierte Leger es eigentlich auch alles gibt. Ne? Also es hat sich echt viel verändert und wie man davor das gemacht hat, das ist heute nicht mehr so. Und als Führungskraft ist es halt nicht wichtig, dass man den Prozess bis ins kleinste Detail kennt. Man muss es einmal grob verstehen. Und dann sind die Experten eben die Leute, die das tagtäglich machen. Und die haben auch unfassbar viele Ideen. Aber aufgrund dieser Historie von wegen auf Ansage werden die halt oftmals nicht gehört. Und das hat, glaube ich, meiner Meinung nach auch viel, ne, der Historie zu tun, aber auch mit den Vorurteilen. Das sind die Leute, die halt nur ausführen sollen, ihr habt nicht mitzudenken, ihr wisst doch eh nicht, ihr seid vielleicht auch gar nicht schlau genug, ne? Also hinterstelle ich nicht jedem, aber das ist halt sehr unbewusst teilweise. Oder eben auch, dass man als Führungskraft eben keine Zeit hat, sich dem zu widmen, ne? Also es ist nicht nur das gewollt, sondern man würde das gerne machen, aber das sind so viele Themen, dann hat man gar keine Zeit, weil alles liegt bei einem auf dem Tisch. Anstatt dass man mal die kleineren Themen den Leuten übergibt und sagst, das findest du ist eine Idee? Ja, dann mach das doch. Was brauchst du dafür? Ja, also dass man eben nicht als Führungskraft, ich sage immer, zum Engpass oder zum Bottleneck wird. Sondern dass man eben mehr abgibt und sagt, hey, das könnt ihr selber machen. Besprecht es doch mal mit deinem Kollegen XY, der auch an der Anlage oder in dem Bereich ist, und schaut mal, wie die das denn finden. Wenn die das alle gut finden, dann sagt mir, was ihr braucht. Ich bestelle euch das und ihr könnt es gerne implementieren. Genau, und das sind so Sachen, wo ich halt sage, das hat sich sehr verändert und deswegen braucht es das auch. Und auf der anderen Seite hat sich auch ziemlich viel verändert, nämlich die neue Generation, wie sie geführt werden möchte. Ja. Also das ist, glaube ich, auch so dieser soziale Faktor, der da mit rein spielt und dass sich da einfach die Anforderungen vielleicht auch schon von meiner Generation im Sinne von, ne, Millennials, Generation Z, dann noch mal drunter, dass da man auch eine andere Erwartungshaltung gegenüber einer Führungskraft hat.
Könnte man das dann so ausdrücken, dass sich eigentlich der Druck durch Prozesse, durch KPIs und so weiter nicht verändert hat? Aber der Umgang, wie ich dahin komme, um das Ziel zu erreichen, zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften, der ist auf dem Weg der Veränderung. Könnte man das so sagen?
Ja, genau. Also es geht ja nicht darum, jetzt zu sagen, wir wollen uns jetzt allen an den Händen halten und schön zufrieden sein, sondern es geht ja darum, die Leistung auch dadurch zu erbringen. Ja, also dadurch. Natürlich kann ich Verbesserungsmaßnahmen zahlen sich ja letztendlich auf die KPIs ein und auf die Kennzahlen. Ne? Einsparungen, höhere Kommissionierungsraten, was auch immer da die Kennzahlen sind, wie viele LKWs rauskommen. Wenn man das irgendwie schneller machen kann, weil gewisse Prozesse optimiert werden, weil sie digitalisiert werden, weil die Mitarbeiter Ideen hatten, wie man vielleicht weniger Fehler machen, da sind ja auch die Kennzahlen besser. Und dass man darauf halt auch wirklich hört. Und sie halt auch mitgestalten lässt und dass die Dinge sich auch schneller umsetzen lassen, als wenn sie nur alles über die Führungskraft implementieren.
Gut, und das, denke ich, ist ja ein Thema. Gut, dass es im Shopfloor-Bereich auch durch deine Arbeit so weit ankommt. Aber wenn wir mal ehrlich sind, auch aus meiner Betrachtungsweise, die ja eher in den, nennen wir es mal, kaufmännischen und Management-Ebenen sind es ja genau die gleichen Themen,
Absolut, ja.
warum Veränderungen und Transformationen nicht so funktionieren, wie man sich das ursprünglich eigentlich mal vorstellt oder was man sich davon erhofft. Ich würde noch mal gerne auf ein Thema eingehen. Du hast das gerade schon mal angesprochen, wird aber einen Aufhänger nehmen, weil du neulich auf LinkedIn was gepostet hast. Ich glaube, so mit der Überschrift: Es ist unmöglich, eine gute Führungskraft auf dem Shopfloor zu sein.
Ja.
Ich glaube, so war die Überschrift. Und ein Argument, das ich ja auch immer wieder höre, und da ist auch wieder die Brücke nicht nur im Shopfloor-Bereich, sondern auch generell, und die geht so in die Richtung: Ich bin derart getrieben, immer wieder gibt es neue Projekte, immer wieder neue Themen, immer wieder unter dem Fokus Effizienzverbesserung, Umsatz- und Ergebnissteigerung. Mir bleibt, und ich glaube, das hattest du vorhin erwähnt, eigentlich gar keine Zeit für Führung. Ich könnte mir vorstellen, dass das unter dem Druck, der teilweise auf dem Shopfloor herrscht, noch mal viel stärker ist. Oder ist das auch im Prozess der Veränderung durch Automatisierung und Robotik? Gibt das mehr, ich sag mal, Entspannung, was den Druck anbetrifft, und damit jetzt auch mehr Öffnung für Führungskräfte, um Mitarbeiter mitzunehmen? Wie beobachtest du das?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass Digitalisierung und Automatisierung wenn sie gerade implementiert werden und als Projekte sind, eher noch zu dem Druck dazu beitragen. Wenn sie fertig
Ja.
implementiert sind, dann ist es super. Aber das
Ja.
dauert ja, das sind ja lange Projekte und dass sie tatsächlich eher oftmals viel zu langsam implementiert werden, weil die Führungskraft auch eben keine Zeit dafür hat und oftmals auch dafür verantwortlich ist. Also was ich halt sehe und wo das vielleicht ein bisschen anders ist als im kaufmännischen Bereich, aber ich glaube, sonst sind da auch viele Parallelen, ist einfach, dass man als Führungskraft auf dem Shopfloor eine unfassbar hohe Anzahl an Mitarbeitenden führt. Ja, also meistens schon im zweistelligen Bereich. Meistens ist es auch die erste Führungsposition, die man hat, weil es ist ja die erste Ebene, Führungsebene, die es dann
Ja.
gibt. Und dann heißt das, okay, führ mal hier deine 20 bis 40 bis, ich habe 60 gehört, Mitarbeitende. Also man sagt halt
Ja.
auch, dass eigentlich die erste Führungsriege oftmals in einem Industriebereich fast 80% der Mitarbeiter führt. Und dann ist es halt so, dass man aber als Führungskraft aufgrund dieses hierarchischen Denken und diesem tayloristischen Arbeitsteilung, die ich meinte,
Ja.
trotzdem alle Entscheidungen selber führt. Und man steckt absolut in dem operativen Tagesgeschäft drin. Man wird bei jedem Problem gerufen, weil man muss ja eine Entscheidung treffen. Und egal wie klein das Problem ist, weil es ja heißt, die Mitarbeiter sollen nur ausführen und wir denken für die, wie man das Problem löst. Und man ist eigentlich nur ein absoluter Feuerlöscher. Ja, also, und da habe ich so ein bisschen dieses Bild im Kopf, wo zwei Leute so einen Karren hinter sich herschieben und der Karren hat aber eckige Räder. Und dann ist jemand hinterher und sagt, hey, es gibt aber auch ein rundes Rad, warum verwendet ihr das nicht? Und dann sagen sie, hey, wir haben keine Zeit dazu, wir müssen los, ne? Und so stelle ich mir das halt auch sehr viel vor. So, man könnte eigentlich ganz viel besser machen, aber dadurch, dass wir nur im Überlebensmodus und am Feuerlöschen sind und dadurch, dass sich das, was ich vorhin meinte, alles sehr geändert hat, Corona-Krise, Automatisierung, Digitalisierung, Unsicherheit, dass da viel mit dazu kommt, kann man als Führungskraft oftmals dem Ganzen nicht gerecht werden. Ja, man steckt zu 80% in entweder operativen Tagesgeschäft oder ganz viele administrative Themen, die dazugekommen sind, weil man braucht ja das Reporting und dies Reporting und dann der Schichtplan und dann muss das noch geändert werden. Und wenn diese ganzen Sachen, man arbeitet ja auch noch unfassbar viel mit Stift und Papier, dann passiert es halt, dass man noch nicht mal so diese operativen den Sachen gerecht wird, aber halt auch seinen Mitarbeitern nicht, die man halt entwickeln sollte. Und dann fallen genau diese Verbesserungsprojekte runter, weil ich habe keine Zeit, meinen Mitarbeiter zu fragen, und was glaubst du, ist denn die Idee? Und ihn dahin zu entwickeln, das kostet unfassbar viel Zeit. Und am Ende ist man automatisch wieder dabei zu sagen, ja, ich sage dir einfach, was zu tun ist, weil es ist schneller. Nicht, weil ich das unbedingt machen will und glaube, dass es die richtige Art und Weise ist zu führen. Manche haben immer noch ein sehr veraltetes Führungsbild und bei denen ist es vielleicht aus dem Grund der Fall, aber bei den meisten ist es wirklich, ich habe keine Zeit, so bitte mach das. Wir haben jetzt gar keine Zeit dafür und am Ende sind wir immer wieder bei diesem veralteten Führungsstil und man bekommt ja auch keine Hilfe als Führungskraft. Das heißt, am Ende kann man wenigstens, also weder dem Management gerecht werden, dass Dinge verbessert worden sind, implementiert worden sind, noch den Mitarbeitenden, weil man sie nicht entwickelt hat, weil man sie nicht gehört hat und keiner hilft einem. Und das ist so ein absoluter Teufelskreis und deswegen habe ich gesagt, eigentlich ist es unmöglich, eine gute Führungskraft zu sein, weil die Erwartungen viel zu hoch
So hoch
sind.
sind, Da sind wir ja jetzt so bei so einem entscheidenden Thema, was ich auch gerne so apostrophiere, so dass Leadership sich ja häufig immer nur im Rahmen der Unternehmenskultur und einer funktionierenden Organisationsentwicklung eigentlich bewegen kann. Und da möchte ich nochmal den Fokus auf das Thema Organisationsentwicklung bringen, denn du hast das ja selber auch angesprochen, ganz am Anfang, was sind so deine Erkenntnisse aus 24 und aus 25? Die Verbindung zwischen Führung und Führungsmöglichkeiten, um es mal so zu sagen, oder Führungsrealität und tatsächlicher Organisation, gerade auch aus dem Punkt heraus, was du gerade gesagt hast, das Thema der Führungsspanne, die ja da auch im operativen Bereich viel zu hoch ist, mit teilweise, was du gesagt hattest, 50, 60 Leute. Es ist vollkommen klar, dass keiner 50, 60 Leute führen kann, aber trotzdem wird es so gehandhabt. Wenn du jetzt in so ein Thema reingehst, was sind so deine Ideen? Was müsste jetzt in einer Shopfloor-Organisation sich ändern, damit das Thema Leadership oder Führung und Einbindung von Mitarbeitenden auch besser funktionieren kann? Ist es damit dann getan, einfach die Führungsspanne zu reduzieren, oder ist die Gegenantwort dazu: Hey, gib doch gleich mal den Leuten mehr Verantwortung, dass sie vielleicht auch in Gruppen, so wie es früher, ganz früher schon in der Industrie mal eingeführt wurde, in der Produktion, wenn irgendwelche Themen an sind, die treffen ihre Entscheidung mal alleine, mit dem Risiko, dass das nicht immer 100% die richtige Lösung war, aber der Lerneffekt ist umso höher. Was sind so deine Ideen dahinter, wie wir da uns besser aufstellen können?
Ja, also ich glaube, wo es anfängt, ist eigentlich das Führungsbild und die Erwartungen, ne? Also du hast ja auch gesagt, was ist das ist, wie sind die Realitäten und wie sollte es eigentlich sein? Wie ist auch das Führungsbild, wie hat sich das denn auch über die letzten Jahre verändert? Also ich glaube, dass zum Beispiel jemand, einen Schichtleiter, der seit 20 Jahren Schichtleiter ist und der vielleicht nicht gerade morgen, sondern vielleicht auch erst in 10 Jahren in Rente geht, der wird ja auch noch mal hier 10 Jahre führen. Dass man hört dann so viele Sachen wie, ja, ich muss ja Ansagen machen. Ne? Das ist so in den Köpfen noch drin. Es war ja auch so. Und dass das meine Aufgabe ist als Führungskraft. Und ich glaube, es fängt einfach mal an zu überlegen, was ist denn das soll? Wie wollen wir denn eigentlich in Zukunft führen? Und wenn ich manchmal in Unternehmen reingehe und ich sage, was ist denn eure Aufgabe als Führungskraft? Dann kommt ganz häufig, was unsere Aufgabe ist, wissen wir, aber die Realität sieht anders aus. Ne? Ich weiß, wir sollen die Mitarbeiter entwickeln und ich weiß, wir sollten diese ganzen Sachen machen, aber in Realität kriegen wir das nicht hin. Und da ist halt, da muss man halt erstmal anfangen zu sagen, was ist denn eigentlich das Sollbild? Und das dann sozusagen mit dem Istbild zu vergleichen und zu sagen, okay, wie schaffen wir es jetzt, dorthin zu bekommen? Und da ist zum Beispiel die Führungsspanne dann eine Maßnahme davon. Ja? Kann es sein. Es kann auch sein, dass es nicht die Führungsspanne ist, sondern es kann auch sein, dass zum Beispiel es gab Unternehmen oder wir hatten es auch in einem Bereich, dass man eine Teamassistenz hat und diese Teamassistenz macht dann alle administrativen Aufgaben von Schichtplan bis weiß ich was, ne? Dass zumindest dieses ein Bruchteil von dem Ganzen da erstmal weg ist. Ja? Ganz häufig sage ich auch immer, wie bei jedem klassischen Thema, guckt mal erstmal, was ihr eigentlich alles für Sachen macht, die man eigentlich gar nicht machen
Machen muss.
müsste, weil die überhaupt keinen Mehrwert haben. Ne? Also erstmal anfangen, was kann man denn überhaupt komplett weglassen? Und dann halt zu sehen, okay, was könnte man jetzt abgeben? Bräuchte es administrativ eine Teamassistenz? Was könnte man vielleicht digitalisieren? Nämlich diese ganze Stift- und Papieradministration nimmt ja auch unfassbar viel Zeit weg. Das heißt, da geht es vielleicht eher in Richtung Digitalisierung der administrativen Aufgaben. Und dann kommt das Thema dazu, was du gerade erwähnt hast, zu sagen, okay, welche der operativen Entscheidungen oder der Verbesserungssachen bis zu einem gewissen Grad kann ich denn an meine Mitarbeiter abgeben? Und was braucht es dafür? Muss man die Mitarbeiter dafür weiterentwickeln? Brauchen sie vielleicht Zugriff? Ich sage jetzt so was Banales wie, wenn man einen nicht vielleicht einen großen Unfall hat, aber vielleicht einen kleinen Unfall oder einen beinahe Unfall. Das sind ja genauso Sachen, die immer halt auch, wo es immer ein Reporting braucht.
Ja, genau.
In vielen Unternehmen ist es so, ich muss als Mitarbeitender zur Führungskraft gehen und der macht es dann und der tippert es dann alles ein. Und stattdessen kann man halt auch, gab es bei uns dann irgendwann eine App oder es gab dann halt einen Zugriff und dann konnten die Mitarbeiter ihre beinahe Unfälle halt alle selber eintragen. Und dafür
Ja.
musste man ihnen natürlich Zugriff geben, dafür musste man ihnen beibringen, wie das funktioniert. Und am Ende hat die Führungskraft das trotzdem alles gesehen und bei natürlich einem großen Unfall musste man trotzdem anrufen, man war da, aber den Reporter, den musste dann nicht die Führungskraft ausfüllen vom Hörensagen, sondern hat die Person ausgefüllt, die es am Ende halt auch, der es passiert ist oder die es gesehen hat. Und das macht einen großen Unterschied. Und das sind genauso Sachen. Aber alles beginnt halt mit dem Führungsverständnis.
Ja.
Ich sage immer, wenn ich als Führungskraft der Problemlöser für alles bin, dann bin ich das Problem selber, weil dann lasse ich niemanden irgendetwas tun und machen und dann halten sie sich auch zurück. Und wenn ich mich anders verhalte, verhalten sie sich auch anders. Und das sind halt ganz viele unterschiedliche Aspekte, an denen man dann arbeiten kann, dass am Ende die Führungskraft eben Zeit hat, sich um die Entwicklung der Mitarbeiter zu kümmern, sich um mittelfristige bis langfristige Projekte zu kümmern und eher also so diese Richtung angibt, und mittelfristige, weil man ist ja immer noch, sage ich jetzt mal, auf einer unteren Führungsebene und jetzt nicht komplett im Strategischen drin, und die richtigen Ressourcen zur Verfügung stellt, damit die Mitarbeiter wirklich ihre Arbeit machen können.
Ja, super. Ich denke, da sind eine ganze Reihe von Aspekten, die du genannt hast, wie man das Thema eigentlich so angehen könnte. Und ja, so mit Blick auf unseren Abschluss möchte ich gerne noch mal einen deiner letzten Beiträge aufgreifen. Und ich würde da gerne noch mal draus zitieren. Da hast du geschrieben, ich habe es am eigenen Leib erfahren und ich habe es so satt zuzusehen, wie Shopfloor-Führungskräfte zwischen Erwartungen, hast du geschildert, zerrieben werden, ohne die Unterstützung zu bekommen, die sie bräuchten. Wir müssen anfangen, die richtigen Fragen zu stellen und Systeme zu schaffen, die Menschen wirklich unterstützen, von der Shopfloor-Führungskraft bis zum Mitarbeitenden. Warum zitiere ich das? Zum einen hast du sicherlich schon viele Antworten darauf gegeben, jetzt im Gespräch. Aber daran anknüpfen möchte ich dir eigentlich jetzt noch mal so zum Abschluss die Gelegenheit geben, deine persönliche Botschaft genau dazu, so wie du es oder ähnlich wie du es formuliert hast, an die Hörer zu bringen, um zu verdeutlichen, was denn im ersten Schritt zu tun ist, oder ich greife mal dein Wording auf, was sind denn die richtigen Fragen, die ich mir stellen sollte, wenn ich mich mit dem Thema Leadership, Organisation, Shopfloor beschäftigen möchte?
Ja, also erstmal, es kommt ja auch darauf an, wer jetzt gerade zuhört. Ne? Sind das irgendwelche Logistikführungskräfte, die da vielleicht so weit sind? Das Führungskräfte selber, die auf dem Shopfloor sind. Aber ich glaube, erstmal geht es darum, zu sagen, höre ich denn aktiv zu diesen Menschen, die da sind? Ne? Also, du hattest vorhin gesagt, ja, ich habe mich ja recht früh selbstständig gemacht und ich sage halt immer, ja, ich habe vielleicht keine 20, 30 Jahre Berufserfahrung, aber ich habe definitiv mehr Zeit damit verbracht, Shopfloor-Mitarbeitenden und Führungskräften zuzuhören,
Zuzuhören.
als jemand anderes, der vielleicht zu weit weg war und einfach die Meinung oftmals abgetan hat und wirklich ehrlich zuzuhören und einfach nur verstehen zu wollen. Und da kann man unfassbar viele Fragen stellen und mal sehen, womit verbringst du eigentlich den Alltag? Shopfloor-Führungskräfte oder Logistikführungskräfte haben die meisten Überstunden. Und das ist wirklich ganz, ganz häufig der Fall. Sich das mal anzuschauen. Warum haben die denn die meisten Überstunden? Und Also genau das, womit verbringst du den Alltag? Was gibt es für, warum stagnieren Projekte? Woran liegt das denn genau? Und wie sehr auch den Mitarbeitenden zuzuhören, was frustriert die denn? Also ist meistens die Frage, die ich stelle, was frustriert euch am meisten an eurem Arbeitsalltag? Und da kommt immer schon ganz viel. Und habt ihr eigentlich alle Informationen, die ihr braucht, um eure Arbeit zu machen? Habt ihr alle Ressourcen, die ihr braucht, um eure Arbeit zu machen? Und das gilt sowohl für Mitarbeitende als auch für Führungskräfte. Und ich glaube, wir nehmen diese Zielgruppe einfach viel zu selten richtig ernst, aufgrund der Vorurteile, die halt existieren, aufgrund vielleicht auch dieser Stereotypen, so die beschweren sich immer. Aber das ist, die Beschwerde kommt von irgendwoher. Wenn sich die Masse beschwert, dann ist da meistens auch
Dann
was
ist
dran. Und
ja.
dann sollte man halt auch wirklich zuhören und versuchen, sich in die Lage reinzuversetzen. Und das ist das, was ich damit meinte. Einfach mal hingehen und den Leuten wirklich zuhören. Und was wir auch ganz häufig machen, ist auch mal einfach begleiten, mitlaufen, den Alltag mitlaufen und sehen, womit beschäftigen sie sich. Und das reicht allein schon, um sich einen Eindruck zu machen, mal zu sehen, hey, wie würde es mir eigentlich in der Situation ergehen?
Okay. Ich denke, das war ein sehr, sehr gutes Abschlussstatement. Vielen Dank dafür. Vor allen Dingen aus dem einen Grund auch heraus oder noch aus dem zusätzlichen Grund heraus, weil ich denke, das verdeutlicht das, was du vorhin mal gesagt hast, diese Brücke zwischen Gewerblichen und den Angestellten oder dem Management oder den Führungskräften im White-Collar-Bereich. Die liegen gar nicht so weit voneinander entfernt. Die Probleme sind oder die Ursachen sind doch relativ gleich, auch wenn wir immer meinen, das sind jetzt zwei vollkommen unterschiedliche
Welten,
Felder
ja.
oder Themenbereiche, weil die Probleme sind doch durchaus ein Stück weit von ihrem Hintergrund vergleichbar. Und warum? Überall arbeiten Menschen.
Genau.
So einfach, glaube ich, kann man das so zusammenfassen, auch wenn es nicht, ich sag mal, die neueste Erkenntnis ist. Alex, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du die Zuhörer ja an deinem beruflichen Weg, an deinen Erfahrungen hast teilhaben lassen und wir einiges über das Thema Organisation, Leadership und Thematiken auf dem Shopfloor heute dazulernen könnten. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg und dass du weiterhin sozusagen die Arbeit auf dem Shopfloor revolutionieren kannst, um das mal so auszudrücken. Herzlichen Dank.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte, meinen Weg und ja, meine Arbeit ein bisschen näher bringen durfte. Also, Dankeschön.
Sehr gerne. Ja, das war also der zweite Karriere-Talk zum Thema Leadership in der Logistik mit dem Spezialgebiet, was passiert eigentlich auf dem Shopfloor, gemeinsam mit Alex. Ja, und in den nächsten Wochen und Monaten wird es auch so weitergehen. Das Thema Leadership in Zeiten der Transformation werde ich weiter vertiefen, also bleib dran. Wenn du einen Sparringspartner zum Thema Leadership und Karriere suchst, dann stehe ich dir gerne zur Verfügung. Kontaktiere mich einfach dazu auf LinkedIn. Ich wünsche dir jetzt einen genialen Tag und denk daran, deine Career Brand macht den Unterschied. Dein Christian Runkel.